Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts
Kopfkino
und Linksverkehr. Wir sind heute mit dem Thema unterwegs: Friede auf Erden, Hass in der Welt. Christian, wie sind wir zu diesem Thema gekommen?
Es wird Weihnachten. Frohe Weihnachten.
Ja, schön. Wir haben Dezember.
Ja, Anfang Dezember. Es ist der erste Advent. Wir feiern Advent. Das Licht kommt in die Welt. Gott wird Mensch. Jesus Christus wird geboren. Und die Engel sagen den Hirten zu Bethlehem: Friede auf Erden.
Und fürchtet euch nicht.
Ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren ist.
Und wir nehmen unsere erste Weihnachtsfolge auf. Und die Frage, warum bleiben wir nicht beim Frieden auf Erden, sondern reden dann über Hass auf der Welt? Wie kommst du auf die Idee?
Ich habe jemanden gefragt, die mich auf den Podcast angesprochen hat, und hat: Oh, das ist ja total klasse, was ihr da macht, und könnt ihr nicht mal was über Hass machen? Das fand ich total erstaunlich. Und sie sagte: Ihr begegnet gerade viel Hass im Internet, in Social Media, im Beruf. Und sie wundert sich, dass die Menschen so aggressiv gerade nach ihrer Wahrnehmung miteinander umgehen.
Das geht uns genauso. Ich glaube, das geht uns als Diakonie genauso, wie es auch der Kirche geht. Ich merke, uns begegnet es nicht nur im Internet, sondern uns begegnet es auch im Miteinander. Und ich habe das Gefühl, es ist umso wichtiger, dass wir auch Position beziehen, dass wir Stellung beziehen und uns ganz klar einsetzen für Friede miteinander, für ein gutes Miteinander, für ein Miteinander, das nicht von Hass erfüllt ist.
Warum?
Weil ich glaube, dass Hass ganz viel zerstören kann. Hass ist ein ganz starkes Gefühl, eine ganz starke Emotion. Und ich glaube, wenn Hass unterwegs ist, gibt es wenig, was drumherum bestehen kann. Also ich habe noch nicht gehört von Hass in Kombination mit irgendeinem anderen starken Gefühl.
Das heißt, Hass hat eine zerstörerische Wirkung, ist eine große Kraft, eine große Emotionalität. Und Hass möchte zerstören, vernichten, gewinnen.
Und nichts neben sich haben.
Also
ich kann nicht nur so ein bisschen hassen, oder? Frag ich dich. Also wenn ich jetzt an die Bibel, ich muss jetzt mal Bibel zitieren, wenn ich an Kain und Abel denke, hier mit Brüder und hassen und so, dann war ja auch nicht, dass der gesagt hat: Naja, ich höre jetzt mal auf, weil ich hasse dich nur ein bisschen, sondern
der hat ihn erschlagen.
Der hat ihn erschlagen und er war tot.
Genau. Und Gott ist schuld. Ist eine der fiesen Geschichten in der Bibel.
Ja, aber das war jetzt mal eine, die ich zitieren konnte.
Und sie zeigt, der erste Gottesdienst in der Bibel endet mit einem Totschlag.
Ja.
Weil Gott das Opfer nicht anerkennt und man weiß nicht warum.
Ja, und Hass ist ja tatsächlich, also wie gesagt, Hass ist eine starke Emotion. Aber es gibt sicher ganz viele andere tolle Beispiele in der Bibel, die du zitieren kannst.
Wo Hass überwunden wird oder wo Menschen sich hassen?
Na, wo Hass überwunden wird, wäre ja eigentlich schöner, oder?
Also mir fällt da ein: Jakob und Esau, wo Jakob seinen Bruder Esau ja übel betrügt, ihm das Erstgeburtsrecht wegnimmt, zusammen mit seiner Mutter ums Erbe betrügt, dann auch noch abhaut, sich entzieht.
Das ist übrigens eine spannende Geschichte, tatsächlich.
Das ist eine absolut spannende Geschichte, und wenn wir die den Kindern in der Schule erzählen, finden die sich so wieder in ihrem Geschwisterstreit zu Hause. Und ich finde das so klasse, dass die Bibel solche Geschichten erzählt und Gott eben nicht der liebe Gott ist, sondern der parteiische, fremde, altorientalische Geschichtengott, der sagt: Ja, ich bin bei Jakob und gehe mit ihm und zeigt ihm sogar noch den offenen Himmel, macht ihn zu einem reichen, wohlhabenden Mann und kämpft mit ihm. Am Jabbok. Und dann sagt Jakob: Ich lasse dich nicht, du segnest denn. Und dann haut er ihm auf die Hüfte. Du bist gezeichnet für dein Leben, du hinkst und du bist gesegnet. Also das, was dein Leben ausmacht, kann dich schon belasten und doch gehst du deinen Weg. Und dann begegnet er Esau und sie nehmen sich in die Arme. Man merkt, so ganz trauen sie sich nicht, aber immerhin, sie hassen sich nicht mehr. Paulus hasst diese Christen und ist dabei, als Stephanus gesteinigt wird. und möchte die Christen verfolgen, weil die ja Verräter sind. Und dann vor Damaskus begegnet er plötzlich dem Licht und wird mit der gleichen Emotion Christus Verkünder und nimmt alles auf sich, um das zu tun.
Aber hieß der davor nicht anders?
Saulus.
Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich nämlich gerade durcheinander gekommen, du.
Genau. Und wird vom Saulus zum Paulus.
Ja. Und lässt er ja aber auch nichts anderes zu. Also weißt du, als er Saulus war, war kein Platz für ich liebe ein bisschen und dann ist halt der Rest von Hass erfüllt. Ich finde, Hass ist immer eine also ist einfach so stark, da ist wenig Platz für daneben. Mhm. Und das erlebe ich auch. Also wenn so Hasskommentare im Internet unterwegs sind oder wenn jemand Hass und Hetze erfährt, tatsächlich, ich finde, Hass hängt viel immer mit Hetze zusammen, dann erlebe ich, dass da wenig drumherum kommt oder dass wenig drumherum vielleicht auch wahrgenommen wird. Weil wenn wir so die Internetkommentare angucken und wir haben 600 Kommentare und da sind vielleicht viele gute Kommentare dabei, wirken aber die, die mit Hass erfüllt sind oder die mit Hetze oder die negativ sind, das sind die, die oft wirken und die, die man sieht oder die wahrgenommen werden und die ankommen.
Also das ist ja das Schlimme. Du hast 600 Kommentare, die sagen, toll, was ihr macht, vielen Dank, sehr schön. Und dann sind da einige dabei, die sagen, euch sollte man am nächsten Baum aufhängen. Mhm. Ihr seid gottloses Pack. Mit allen möglichen Schimpfwörtern einen beschimpften. Mhm. Und die sind die, die wirken.
Ja, und es ist auch das, was ja dann ganz spannend ist. Es gibt ja durchaus einige, also es gibt so ein paar auf Instagram, denen ich folge, denen du vielleicht auch folgst, wo man sieht, dass es Regenbogenfamilien sind, Paare, wo zwei Männer zusammen ein Kind haben oder zwei Frauen zusammen ein Kind haben und die gute Inhalte produzieren, die gute Statements abgeben und die immer wieder erfahren müssen, dass ihnen Hass entgegenschlägt und die das auch offenlegen, weil sie sagen, solange uns Hass entgegenschlägt, wollen wir da einfach auch was entgegensetzen und sagen, so nicht. Und genauso auch das Beispiel der Berliner Pfarrerin, das vor einigen Wochen, glaube ich, unterwegs war, die ja bei der Aktion, ich weiß nicht mehr, wie hieß die in Berlin, die Aktion, Einfach heiraten?
Einfach heiraten hieß unsere Aktion und die nächste Aktion ist am 13. Juni
2026.
2026. Also, wenn Sie gesegnet werden wollen, heiraten wollen, kommen Sie vorbei, die Stadtkirche Baden-Baden, können Sie gerne machen.
Wir sind auch dabei, die Diakonie übrigens. Aber mit was verraten wir noch nicht?
Genau. Einfach heiraten für alle, die es nicht kennen. Oder Pop-up-Trauung, so hieß es, glaube ich, in Berlin. Ist eine Form, da können Paare in die Kirche kommen und sich segnen lassen. Paare, die verheiratet sind und sagen, oh, wir möchten unseren Segen erneuern. Paare, die nicht verheiratet sind und warum auch immer sich nicht trauen lassen können oder wollen, können sich segnen lassen. Es können sich homosexuelle Paare segnen lassen. Und in dem Fall war es so, dass es vier Männer waren.
Die sich segnen lassen wollten, oder?
Genau. Und die sagen, wir leben in einer Liebesgemeinschaft oder Gemeinschaft, in einer, wie heißt das? Poly?
Damie?
Nee, Polyam.
Ach so.
Amorin-Beziehung. Und die Pfarrerin sagte, ich traue euch nicht, aber ich segne euch, weil ihr unterwegs seid unter Gottes Segen in dem Lebensentwurf, den ihr euch gewählt habt und mit der Sexualität, die Gott euch geschenkt hat. Und sie hat klar gesagt, es ist keine Trauung und sie hat einen riesigen Shitstorm geregt, vor allem als es in der Bildzeitung gelandet ist und man hat die junge Kollegin übelst beschimpft. Und ich denke, man muss es nicht gut finden, dass sie macht und man braucht es nicht teilen und man muss es nicht selber für sich nehmen. Aber jemanden dann zu beschimpfen, zu hassen, das finde ich nicht in Ordnung. Da ist keine Liebe drin.
Genau, und ihm so viel Hass entgegenzubringen, dass derjenige wahrscheinlich an sich und an allem, was sie tut, erstmal zweifelt oder dem sehr standhaft entgegenstehen muss, um das auch aushalten zu können. Weil ich glaube, wenn einem so viel Hass entgegenschlägt, das macht auch was mit dir.
Ja, das kriegst du nicht mehr los und das kann krank machen.
Ja. Was wäre passiert, wenn das hier passiert wäre? Was wäre, wenn hier bei Einfach heiraten, also wir waren ja relativ spontan unterwegs an dem Tag. Es sind, glaube ich, 18 angemeldete Paare gewesen und es waren ja aber trotzdem welche da, die sich einfach spontan haben segnen lassen. Was wäre passiert, wenn hier vier Männer aufgetaucht wären in Baden-Baden?
Also wir hätten mit ihnen gesprochen und geschaut, was ist ihre Motivation, was suchen sie? Und wenn sie so wie alle anderen Paare gesagt hätten, wir suchen Gottes Geist, seine Kraft, seine Liebe und wir wollen das miteinander leben, oh, ich glaube, ich hätte sie gesegnet. Auf jeden Fall hätte ich mich vor die Kollegin und den Kollegen schützend gestellt. Wenn jemand gekommen wäre, hätte ich gesagt, das ist gottlos oder ihr gehört aufgeknüpft oder man sollte euch erschlagen oder mit einem Mühlstein ins Wasser werfen. Alles, was dann da an Hass kommt, zu sagen, wir können das diskutieren, was wir tun und was für ein Segensverständnis wir haben, aber jemanden zu hassen und den Tod deswegen zu wünschen, das geht nicht.
Ja, und ich glaube, dass das ein Problem in unserer Gesellschaft ist oder wird oder immer mehr wird.
Ja, ich glaube, dass also eine Schwierigkeit ist, dass die Leute daheim sitzen und fühlen sich unbeobachtet und ungesehen. Dann hauen sie am Rechner irgendetwas raus. Und wenn man sie damit konfrontiert, sagen sie, also so habe ich das nicht gemeint. Das Erstaunliche ist aber auch, dass es zunehmend welche gibt, die sagen, ja, genau so habe ich es gemeint. Mhm. Und ich glaube, es fehlt uns ein Verständnis vom Miteinander, dass wir uns nicht einfach mit Worten zuschädigen können, weil wir uns brauchen einander.
Fehlen uns Werte? Also fehlen uns die irgendwelche, also ich sage jetzt Werte, könnte auch sein, fehlen uns Richtlinien, fehlen uns Maßstäbe, an die wir uns halten?
Ja, früher haben wir ja gesagt, haben wir von unseren Eltern gehört, das tut man nicht. Und wir fanden das ganz furchtbar, weil wir selber entscheiden wollten, was wir tun wollen. Heute sagen wir, manchmal würde es gut tun, wenn es eine gesellschaftliche Verständigung gibt von dem, was man tatsächlich nicht tut. Mhm.
Aber ich glaube, dass das Internet sehr unübersichtlich geworden ist, weil ich kann ja zu Hause einfach schreiben, hey, das finde ich scheiße und ich muss es aber nicht offen sagen. Ich kann mir einen anderen Namen geben, ich kann anders unterwegs sein.
Ja, ich kann auch daheim sagen, oh, wenn ich den erwische, dann haue ich ihn gespitzt in den Boden.
Ja.
So, dann lasse ich mal Dampf ab, dann habe ich mich geärgert, dann verwende ich Bilder, aber es bleibt im häuslichen Rahmen und man weiß, der Christian regt sich dann auch wieder ab, aber ich sage es nicht einem anderen. Im Internet sage ich es dem anderen und dann ist es in der Welt und irgendwann gewöhnt man sich dran.
Ja, aber wollen wir uns da dran gewöhnen? Also ich frage mich, ob wir uns da auch dagegen stellen können und sagen, nee, ich will mich da nicht dran gewöhnen. Ich will mich nicht dran gewöhnen, dass andere Shitstorms kriegen, dass ich für Meinungen, die ich äußere, dass ich für Sachen, die ich sage, danach Hasskommentare abkriege.
Also ich möchte mich nicht dran gewöhnen und ich möchte in meiner Kirche mich auch hinstellen und sagen, Friede auf Erden, das ist eine Weihnachtsbotschaft und Nächstenliebe auch und es ist eine Aufgabe und es steht nicht umsonst seit 2000 Jahren in unserer Bibel, weil es unserer Gesellschaft und uns als Menschen gut tut. Den anderen als Menschen zu sehen und nicht mit der eigenen Emotion des Hasses und der Wut, sondern mit der Liebe. Also Jesus sagt nicht umsonst, liebet eure Feinde und das Judentum auch, weil es immer wieder eine Herausforderung ist und gut tut.
Ja, und ich glaube, das ist das, was wir ja auch bei der Diakonie versuchen zu leben. Jeder darf da kommen. Jeder darf kommen mit all den Themen, die er dabei hat. Jeder darf kommen mit all dem, was einem schwerfällt, mit all dem, was er vielleicht schon erlebt hat, mit all dem Hass, dem er schon begegnet ist.
Ja, und jeder darf in die Kirche kommen. Also Paulus hat eine Stärke, dass er sagt, Christus führt Mann, Frau, Jude, Grieche zusammen in Christus, um Liebe zu leben und nicht den Hass.
Ja.
Auch wenn er sagt an einer Stelle, liebt das Gute, hasst das Böse. Ich glaube nicht, dass er da wirklich Hass meint, dass man hassen soll, sondern dass es ein Sprachbild ist, um klarzumachen, das Böse ist etwas, was wir nicht haben wollen, sondern das Gute. Also ganz in Christus sein, ganz in der Liebe sein, ganz in der Auferstehung sein, ganz in diesem Gottesgeschehen, das die Welt verändert und ganz in der Liebe sich zu bewegen.
Ja, und ich glaube, er will ja einfach ausdrücken, das soll was besonders Starkes sein. Also da sollt ihr euch drum kümmern. Das soll euch wichtig sein, da nicht in das Böse zu verfallen.
Und mir macht es in verschiedenen Bereichen im Moment Sorge, weil ich denke, wir fallen zu sehr in diesen Reflex zu hassen, abzuwehren, Feindbilder zu produzieren. Wir tun aufrüsten und führen die Wehrpflicht wieder ein, weil wir Angst haben vor Krieg. Wir machen nicht die Liebe stark in unserer Gesellschaft und wir machen nicht die Versöhnung stark. Wir haben in Deutschland so viel Versöhnungsarbeit gemacht und Friedensarbeit seit dem Zweiten Weltkrieg und wir nutzen es im Moment kaum. Und das ist richtig fatal. Und wir gehen wieder in eine Spirale, wo wir sagen, je stärker wir uns aufrüsten und dem anderen einen aufs Maul geben können, desto besser wird es. Das wird es nicht. Aufrüstung führt zum Konflikt. Das gleiche Nationalismus führt zum Konflikt. Je mehr ich mich abkapsel gegen die Nachbarn, desto mehr mache ich dann auch den Konflikt gewaltsam mit den Nachbarn. Das ist die große Leistung von Europa, dass man es miteinander hinkriegt.
Na, dass wir es bis jetzt miteinander hingekriegt haben. Aber wir bewegen uns ja jetzt momentan in einer Gesellschaft, in der ich finde, dass man an vielen Stellen nicht mehr das Miteinander im Blick hat, sondern sehr sich selbst im Blick hat und sehr die Abgrenzung und sehr hinguckt, wie kann es mir besser und wie wird es einfacher und nicht den anderen im Blick hat. Und das auch politisch gefördert wird. Also wenn ich schaue, dass zum Beispiel Menschen, die in Arbeitslosengeld 2 Bezug sind, da wird tatsächlich auch Hetze betrieben, zu sagen, guck mal die Schmarotzer und guck mal, was die alles machen und guck mal, was die alles nutzen. Und da wird ein Bild aufgebaut und ich denke, ja, und wer guckt denn tatsächlich hin?
Genau, das Bild, was wir im Moment erzeugen, die Bürgergeldempfänger, das sind Schmarotzer und dann können wir Milliarden einsparen. Das ist völlig gelogen.
Genau, das stimmt nicht. Und genauso auch der soziale Sektor. Ich nehme, wenn ich den im sozialen Sektor immer weiter das Wasser abgrabe und immer weiter sage, ihr könnt dafür nicht mehr und da haben wir Sparpotenzial und da haben wir Sparpotenzial. Nein, haben wir nicht. Da haben wir kein Sparpotenzial, weil wenn ich das wegnehme der Gesellschaft und das soziale Miteinander gefährde, dann haben wir alle gar nichts mehr davon, weil dann gibt es bald kein Miteinander mehr.
Immer, das ist im Moment in Gefahr. Wir haben das in den letzten 15, 20 Jahren provoziert, weil wir das Vermögen verteilt haben. Die Reichen werden immer reicher, die werden auch jetzt reicher. Und die allgemeinen Lasten von Schulen, Straßen, Verwaltung werden dem Steuerzahler aufgebürdet. Und was wir erleben in Kirche und Diakonie, uns werden einfach die Mittel gestrichen. Es ist immer weniger und das Soziale geht verloren.
Und uns wird Mittel gestrichen innerhalb von kürzester Zeit. Also wenn ich anschaue, dass wir in Bereichen plötzlich nur noch 50% der Mittel, die uns davor zur Verfügung standen, oder ich habe Bereiche, wo mir überhaupt keine Mittel mehr zur Verfügung stehen und ich sagen muss, da ist jemand angestellt, da arbeitet jemand für uns, macht eine tolle Arbeit und dann sagen muss, ich weiß aber leider nicht, wie es nächstes Jahr weitergehen kann, weil überhaupt keine Mittel mehr dafür zur Verfügung sind. Und ich denke, das sind tolle Aufgaben, tolle Projekte, die wir machen. Da haben wir schon öfter darüber berichtet, was die Diakonie oder auch die Kirche macht. Und wir merken, da wird der Gesellschaft was genommen. Und so wie du sagst, die Reichen kriegen immer mehr. Da gibt es keine Steuereinführung, da gibt es keine Steuer, die erschaffen oder beziehungsweise Steuer, die wieder da ist. Und uns fehlen einfach die Gelder.
Ja, und wir können nicht mehr unserem Auftrag oder unserem Wunsch nachkommen für diejenigen, die nicht können oder die in einer Krise sind oder die in Not sind, so da zu sein, dass wir Menschen helfen. Also in der Diakonie fehlen uns plötzlich 100.000 Euro, die wir durch Spenden einwerben müssen innerhalb von kürzester Zeit. Das weißt du besser als ich noch und das ist fatal.
Ja.
Es fehlen in den Schulen, es fehlen die Straßen, die Bahn fährt nicht mehr. Und wir haben ein Menschenbild entwickelt, das seelenlos ist. Es geht nur noch um Wirtschaft, Konsum, Wachstum. Es geht kaum noch um Seele. Wir erleben, wie psychische Erkrankungen zunehmen und wie Radikalität zunimmt.
Ja, und wir gucken nicht mehr hin. Also wir gucken ja auch nicht mehr drauf, zu sagen, wer steckt denn da dahinter? Wer kriegt denn Arbeitslosengeld 2? Wer sind die Schmarotzer Bürgergeldempfänger, die es ja tatsächlich zum geringsten Anteil sind? Ja, wer sind die, die von Sozialleistungen leben, die in Berufsunfähigkeitsrente sind? Das sind ja nicht Menschen, die sich das ausgesucht haben und gesagt haben, oh, heute will ich aber mein Geld vom Jobcenter kriegen. Das ist ja so einfach. Da will ich jetzt von leben. Sondern da stecken ja Schicksale dahinter, da stecken Persönlichkeiten dahinter. Und das wird ja nicht geschaut. Manchmal, wenn ich von den Beratungen erzähle oder wenn ich erzähle, wer zu uns in Beratung kommt, dann ernte ich immer wieder erstaunte Blicke und merke, dass Leute sagen, was, okay, krass, das macht ihr? Ja, wenn ich sage, Kirchensteuermittel werden für unsere Arbeit eingesetzt und es ist wichtig, dass es die gibt. Ach so, ja, ich dachte, ich zahle da das Gebäude. Nee, das Gebäude wird nicht damit bezahlt, sondern es gibt die Möglichkeit, dass es Beratungsangebote gibt.
Genau, wir zahlen Löhne aus Kirchensteuermitteln. Wenn Menschen zu uns in die Gottesdienste kommen, dann merken sie oft, oh, das ist ja gar nicht so, wie wir erwartet haben. Wir reden von Liebe und Versöhnung. Wir haben Lieder und Texte und es dürfen Dinge zur Sprache kommen. Ja, es darf auch Hass sein und man darf es vor Gott bringen. Es darf auch Schuld sein. Man darf das Ganze abgeben und man darf Liebe tanken und Segen tanken und Zuversicht tanken. Dass man es miteinander besser hinkriegt als in der letzten Woche. Das ist ja die Stärke von Weihnachten, dass wir hören, Gott kommt in die Welt. Und zwar nicht als König und Herrscher und als Brutalo und Macho und Führer und Kanzler, sondern als Kind. Das ist das Bild. Ein Kind kommt und das Göttliche ist in der Welt für alle Menschen. Wir tun es nur schwer. Am Ende hängen wir ihn ans Kreuz und töten ihn. Wenn nämlich die Liebe wirkt, merken wir, dass sie eine große Kraft hat, Menschen verändert, trägt, aushält. Und es gefällt uns manchmal nicht. Der Hass ist viel einfacher.
Ist er tatsächlich einfacher?
Ja, es ist viel einfacher zu sagen, der andere ist ein Arschloch oder eine Ratte oder ein Feind und den darfst du erschlagen und das ist gut.
Ach so, anstatt hinzugucken, meinst du?
Anstatt hinzugucken und sagen, wie können wir es denn miteinander aushalten? Was brauchen wir denn an Werten, an Miteinander, dass es gut wird?
Ich habe mir gerade überlegt, regt man sich schneller auf oder freut man sich schneller über was?
Das ist eine gute Frage.
Also wenn man im Gespräch ist und jemandem was erzählt, habe ich dann schneller einen Aufreger, wenn der irgendwas sagt, was mich nervt?
Ich glaube tatsächlich, der Aufreger ist schneller.
Oder man hat sich den Aufreger schneller gemerkt. Wahrscheinlich, das wäre tatsächlich mal spannend. Wenn du über so Kirchengemeinderatssitzungen nachdenkst, wenn du von Kirchengemeinderatssitzungen erzählst, erzählst du eher die Sachen, die dich nerven oder erzählst du die Sachen, die dich freuen? Wenn jemand fragt, na, wie war's heute Abend, Kirchengemeinderatssitzung?
Genau, oh je, wieder viel zu lang und 350 Punkte und genau.
Übrigens wollen wir natürlich Werbung machen. Ach nee, Kirchenwahlen sind schon vorbei, wir müssen keine Werbung mehr machen heute für Kirchengemeinderat.
Ja, es bleibt das hängen, was unangenehm ist, worüber man sich aufregt. Ich versuche es manchmal zu initiieren, dass man sagt, jetzt teilen wir mal, was gut war, was schön war. Weil man schimpft als erstes über das. Also es gibt diesen alten Spruch vom Pfarrkonvent, trinken wir erst Kaffee und schimpfen dann auf den Oberkirchenrat oder vielleicht schimpfen wir erst auf den Oberkirchenrat und trinken dann Kaffee.
Liebe Grüße übrigens an alle vom Oberkirchenrat, die uns zuhören.
Ihr macht tolle Arbeit und ihr seid echt klasse und unterstützt uns hier. Aber können wir nicht mal sagen, oh, trinken wir Kaffee und sagen mal, was schön war?
Naja, das sind ja diese ganzen, das ist ja der nächste, naja, neuer Trend ist es tatsächlich nicht, sondern der Trend mit diesen Dankestagebüchern, 5-Minuten-Bücher oder ich weiß gar nicht, wie sie alle so heißen. Da gibt es ja inzwischen eine irre Auswahl. Da soll man sich jeden Abend hinsetzen und 3 Dinge, die gut waren, heute am Tag aufschreiben. Mhm. Und es gibt ja inzwischen viele davon. Da gibt es ja keins mit, ich schreibe jetzt mal auf, was mich nervt. Doch, es gibt so Zerstörbücher. Das habe ich auch schon gesehen.
Was sind Zerstörbücher?
Naja, so Bücher mit, ich hasse dieses Buch und mach mich fertig, heißt es. Mach mich fertig, das sollst du Seiten rausreißen und mit Kugelschreiber eine Seite vollkritzeln und sowas. Das habe ich auch schon mal gesehen.
Ah, das kenne ich nicht. Ich erkenne nur das 6-Minuten-Tagebuch und 10-Minuten-Tagebuch und.
Ja, das mach mich fertig ist sowas. Da ist tatsächlich eher der, was ist alles schlecht und ich reiße das Buch auseinander und mache das kaputt.
Mhm. Das ist ja eine Form von eigener Spiritualität. Manche kritisieren das und sagen, früher hast du das Losungsbuch genommen oder deine Bibel oder dein Gesangbuch und dann hast du dich hingesetzt und hast dein Morgengebet und dein Abendgebet gesprochen, dein Vater unser und hast es Gott gesagt. Das heißt, du hast auch kurz innegehalten und vor Gott gebracht, was war am Tag, was gut war, was schlecht war. Jetzt hat man den Gottesbezug verloren und macht es mit einem Tagebuch. Nimmt sich besser wahr, schaut das Schöne an und guckt, was sich entwickelt im Laufe der Wochen und Monate.
Ja, aber tatsächlich, dieses ich setze mich abends hin und achte darauf, heißt ja nicht, dass ich den Blick oder den Fokus in meinem Alltag damit verändere.
Oh, ich habe jetzt gerade ganz viele Gedanken. Das eine, das ist, dass die tatsächlich sagen, ja, wenn du auf dich schaust und dich anders wahrnimmst, verändert sich auch dein Umfeld und dein Alltag. Das ist dann, und du sagst, das muss ja nicht sein. Also zum einen, weil bestimmte Sachen einem selber ja nie gelingen oder man würde gern, dass sie anders sind, aber es gelingt einem trotzdem nicht. Oder wir kennen auch, jetzt mal kirchenkritisch, Kolleginnen und Kollegen, die ganz toll predigen von der Liebe und dem Miteinander und der Versöhnung. Und du denkst, so habe ich es noch nie gehört und es berührt mich sehr. Und dann guckst du den Menschen an und merkst, er selber hat überhaupt nichts von der Liebe und der Versöhnung in sich. Und die Reformatoren, die dann den Tertius Usus Legis, also den dritten Gebrauch des Gesetzes, diskutieren, also das Gesetz führt zum Urteil, das Evangelium zur Gnade, und weil du die Gnade durch Christus annimmst, kommt der Heilige Geist und führt dich automatisch zu guten Werken. Weil du glaubst, tust du auch gute Werke, du musst sie also nicht mehr in der Kirche tun, sondern im Alltag. Jeder wird in seinem Stand selig. Nicht der Klerus wird, macht dich selig, sondern du machst es selber.
Also das heißt, ich muss einfach glauben, dann wird alles gut.
Du darfst vertrauen, dann wird alles gut. Und du darfst dir Liebe Raum geben.
Ja, und ich glaube, das ist manchmal die Herausforderung. Ich habe gerade so über den Alltag nachgedacht und habe darüber nachgedacht, wie Menschen zu uns in die Beratung kommen. Die kommen nicht hasserfüllt, die kommen oft einfach enttäuscht. Und denen ist Abneigung, Abwehr, vielleicht auch Hass begegnet. Sei es in Beziehungen, sei es im Alltag in irgendeiner Form, weil sie anders sind wie andere, weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben, weil sie vielleicht die Sprache nicht so gut sprechen, weil sie manches noch nicht so können, wie es Gesellschaft erwartet. Und die sind verletzt. Und ich glaube, die können schlecht darüber berichten und sagen, das war richtig gut. Sondern oft sind die bei uns, wenn es ihnen gerade nicht gut geht. Und ich finde es immer die Herausforderung, sich da gemeinsam auf den Weg zu machen und zu sagen, jetzt gucken wir hin und schauen nochmal. Und ich merke, es sind manchmal die Kleinigkeiten. Es ist oft das Dasein, das Zuhören, was eine unglaubliche Dankbarkeit aufmacht. Zu sagen, ich höre dir einfach zu, ich bin einfach da. Manchmal kann ich gar nichts groß machen. Ja, manchmal bin ich tatsächlich nur da und höre zu und überlege oder sortiere ein bisschen Gedanken. Und merke aber, wie gestärkt Menschen schon dadurch sind, dass man da ist. Und dass man sagt, ich möchte dir einfach in Liebe begegnen. Ich möchte dich aufnehmen, so wie du bist. Ich möchte das, was du erlebt hast, kann ich dir nicht nehmen und kann ich auch nicht wegnehmen. Und ich kann dir auch keine schwierige Beziehung, ja, das sind ja auch so Themen, wo einfach in Beziehungen sind ja auch nicht immer Hass, also nicht hasserfüllt, aber oft ist auch, kann auch Liebe in Hass umschlagen. Und dann ist ja die Frage, was so draus wird. Und ich möchte einfach ein bisschen mittragen. Ich möchte mitgehen, ein Stück vom Weg. Es gab mal so eine Diakonie-Werbung mit Tragen helfen. Nicht, dass die Werbung mir besonders gut gefallen hat, aber ich finde den Spruch schön. Ich mag den Spruch ganz gerne. Dieses Tragen helfen, meine Zeit dabei sein, unterstützen, gemeinsam in die Richtung schauen.
Also das finde ich auch das Schöne an eurer Arbeit, dass da jeder kommen kann in der Situation, in der er ist und Beratung erfährt. Vielleicht auch Erleichterung, dass der jemand mitträgt und oft Hinweise kriegt für den nächsten Schritt. Und ich finde das Schöne am Glauben an Jesus oder an Gott, dass der mitträgt und mich nicht verurteilt für das, was in mir ist. Und ich versuche immer die Liebe stärker zu machen und das, was trägt, anstatt das, was trennt.
So, und wie können wir jetzt als Kirche und Diakonie öffentlicher auftreten, zeigen, wir haben keinen Bock auf Hass in der Welt, sondern wir wollen was anders machen. Wir machen einfach heiraten übrigens am 13.06.26 gemeinsam. Herzliche Einladung für alle Paare oder welche, die es noch werden wollen.
Genau.
die sich trauen lassen wollen oder segnen oder einfach zu einem tollen Event in die Stadtkirche. Wir haben übrigens nicht gesagt, wo es ist. Stadtkirche Baden-Baden.
Stadtkirche Baden-Baden. Es gibt Glitzersegen.
Und es ist einfach eine wahnsinnig intensive Atmosphäre. Es lohnt sich, auf jeden Fall vorbeizukommen.
Es ist total schön. Herzliche Einladung. Es gibt auch Sekt und Kaffee.
Ach, echt? Das wusste ich nun. Und Kinderprogramm gibt es auch, oder? Kinderbetreuung?
Nee, Kinderbetreuung. Sollen wir gleich noch taufen?
Das musst du mit deinen Kollegen besprechen. Nee, ich glaube, das gibt was anderes zum Taufen, oder?
Ich glaube, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass wir Menschen wissen, was wir Gutes tun. Und ich glaube, was hast du gerade gesagt? Wir finden Hass doof?
Naja, die Frage ist, was können wir als Diakonie und Kirche machen, um dem Hass in der Welt zu begegnen und zu sagen, wir wollen was anderes?
Also erstmal, dass wir die Menschen, denen wir begegnen, nicht mit Hass und Ablehnung begegnen, sondern mit Offenheit, Zuhören, Liebe, dass wir den Hass untereinander nicht teilen und dass wir sagen, liebet eure Nächsten, liebet eure Feinde. Gott ist die Liebe, dass wir das in die Welt hineintragen. Trotz des Hasses, der da ist.
Und wir nehmen eine Position ein für die Liebe.
Wir nehmen eine Position ein für die Liebe.
Ich habe gerade überlegt, früher oder vor vielen Jahren habe ich auch mal drüber nachgedacht, naja, muss denn Kirche oder Diakonie immer alles akzeptieren und darf ich auch mal jemandem sagen, nee, das ist jetzt nicht, oder darf ich auch mal Kritik üben? Und ich finde, da haben wir die letzten Jahre auch dazugelernt, dass wir als Kirche auch oder als Diakonie auch sagen dürfen, nö, finden wir jetzt nicht gut, da können wir nicht weiter zusammenarbeiten oder das funktioniert so nicht.
An was denkst du?
Naja, es gibt ja schon manchmal Situationen, wo man sagt, da ist ein gutes Miteinander gerade nicht möglich. Mhm. Ja, und es gibt Menschen, die unehrlich sind, Menschen, die auch Leistungen ausnutzen möchten, wo man auch sagen kann, das sehe ich jetzt uns als Beratungsstelle gerade nicht. Und ich finde, das darf ich auch äußern.
Ja, und das hat ja auch Liebe in sich, zu sagen, da ist keine Liebe drin.
Genau, und ich kann es ja aber trotzdem, weißt du, ich könnte es ja machen mit, du bist ja so bescheuert, du darfst ja auf keinen Fall. Oder ich kann sagen, guck mal, da gibt es andere Optionen, aber wir zwei gerade nicht zusammen.
Ja, such dir jemanden anderen.
Genau. Und das merke ich, das ist immer wieder die Herausforderung für uns, auch da Positionen zu beziehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir dabei bleiben und sagen, wir bleiben uns treu in dem, wie wir unterwegs sind. Und wir wollen uns einsetzen für die Menschen. Mhm. Und das machen wir auch. Und das machen wir auch mit einem klaren Statement. Und da sind wir auch klar in dem unterwegs, was wir tun.
Genau. Kirche wird ja im Moment vorgeworfen, sie wäre so konturlos und wäre überhaupt nichts mehr für, wäre ja so links grün versifft und hätte gar keine Haltung mehr und gar keine Werte. Ich glaube, Kirche hat großen Glauben und eine große Kraft. Sie steht für Menschen, die in Not sind, ist für die da und sie sagt manchmal auch, ja, du bist zwar hier und du hast einen Status, aber du bist jetzt schon ein bisschen arg kriminell geworden. Wir können dir hier in dieser Gesellschaft nichts für dich tun. Du passt offensichtlich hier nicht rein. Wir stützen dich aber, dich zu begleiten und wir helfen dir auch unter Umständen anzukommen. Das ist herausfordernd, immer wieder offen zu sein für Menschen und die Liebe zu leben.
Ja. Und die Menschen mit all ihren Facetten und all dem, was sie mitbringen.
Ja. Und wir sind unterschiedlicher, das ist, glaube ich, unsere Herausforderung als Kirche, wir sind unterschiedlicher, als wir meinen. Also wir sind nicht in allen Milieus zu Hause als Kirche und uns da zu öffnen und verändern zu lassen, ich glaube, das wird die Herausforderung für uns sein in den nächsten Jahren mit dieser Botschaft, Gott ist die Liebe, in die Gesellschaft hineinzuwirken.
Was meinst du mit, wir sind nicht in allen Milieus zu Hause?
Wir sind tendenziell schon eher bürgerlich, wenn du in unsere Gemeinden gehst. Mhm. Und wir haben, ich weiß nicht, ob wir alle im Blick haben.
Na, ich glaube, es ist die Herausforderung, alle im Blick zu haben. Und ich glaube, es ist immer auch wieder die Hürde, Angebote so zu setzen, dass man sich angesprochen fühlt. Mhm. Ich habe manchmal die Schwierigkeit, dass ich merke, Traue ich mich jetzt dahin zu gehen? Oder bin ich dann die Einzige, die vielleicht da neu ist? Passe ich da überhaupt in den Kreis? Habe ich vorher schon erkannt, ob ich da überhaupt reinpasse? Wenn ich dann denke, das könnte für mich in Frage kommen, lande ich dann da und bin die Neue und fühle mich auch so? Erlebe ich da ein Willkommensein? Und das, finde ich, ist die große Herausforderung, da auch immer wieder offen zu bleiben, auch eine Willkommenskultur einzuführen. Da, ja, also ich finde auch so ein Gottesdienst, das ist ganz schön hochschwellig.
Also Gottesdienst teilweise sehr hochschwellig. Oft ist die Willkommenskultur verbesserungsfähig. Und die Frage, wir hatten neulich diesen Podcast zur Armut. Und da ist mir hängen geblieben und gesagt, wenn ich am Gottesdienst war und spüre ich dann, wenn ich nach Hause gehe, es hat mich reicher gemacht. Es hat mich an einem Punkt reicher gemacht, als ich noch vor einer Stunde war. Das ist so mein Bild vom Gottesdienst. Konnte ich was ablegen, hat es mich reicher gemacht, war es ein schönes Lied, ein guter Gedanke, eine nette Atmosphäre, Menschen, die mir gut getan haben oder Stille oder nichts sagen müssen. Das ist so meine Frage. Habe ich Liebe gespürt?
Und weißt du, was ich Gottesdienst die Herausforderung finde zum Ankommen? Diese ganze Liturgie.
Ja.
Also wenn ich nichts davon weiß, und dann sitze ich da und die singen plötzlich irgendwas und ich weiß nicht, wo es steht und wo ich es finden kann. Für alle nochmal den Tipp, man findet es im Gesangbuch irgendwo. Ich weiß schon wieder nicht wo, aber man findet es.
Vorne
im Gesangbuch findet man tatsächlich die Liturgie. Aber das ist tatsächlich was, wo ich manchmal drüber nachdenke, ob es Kirche sich damit auch schwer macht.
Kirche macht sich damit schwer und wir wissen das und viele Gemeinden haben diese Liturgie schon reduziert, weil sie merken, es funktioniert nicht mehr. Mein Tipp wäre einfach ausprobieren, verschiedene Gemeinden und zu gucken, welche Form, welche Menschen passen am besten zu einem selber.
Und die haben coole Angebote, tatsächlich. Also ich glaube, nicht für jeden ist der Sonntagvormittagsgottesdienst was. Es gibt inzwischen aber, ich habe schon von Werkstattgottesdiensten gehört, ich habe schon von den unterschiedlichsten Kleinkindgottesdiensten gehört, von ganz vielen verschiedenen Formaten. Und ich erlebe eigentlich an ganz vielen Punkten eine richtig gute Willkommenskultur, ein richtig gutes Ankommen, ein richtig gutes Miteinander und denke, das ist total schön, wenn man da ist und begrüßt wird und auch so ein bisschen geleitet wird und weitergeguckt wird, was ist heute so los, wie geht's und was braucht es einfach auch für mich. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich da gut ankommen kann, kann ich auch die Möglichkeit haben, was mitzunehmen, was mich tatsächlich reicher macht und was mich mit Liebe erfüllt, um nochmal bei unserem Thema von heute zu bleiben, mit Liebe erfüllt. Und ich dann natürlich auch was anderes mit in meinen Alltag trage.
Ja, und mich hat mal jemand gefragt, warum feiert ihr überhaupt noch Gottesdienst? Und dann habe ich gesagt, Gottesdienst ist immerhin der Ort und die Zeit, jetzt Sonntagmorgen, wo Menschen zusammensitzen und beten. Und sie beten um Frieden und sie suchen die Liebe und sie lassen sich segnen. Das ist selten in unserer Gesellschaft. Das sind richtig besondere Oasen von Gottes Gegenwart, von Liebe, von etwas ganz anderem, was wir sonst die ganze Woche über hören. Das tut uns als Menschen gut. Und es sind noch die wenigen Orte, wo es noch gesungen wird. Manchmal ziemlich alte Lieder, manchmal in einer verstörenden Sprache.
Aber oft auch richtig gute.
Aber richtig gute und es verknüpft uns mit den Menschen, die vor uns geglaubt und gelebt haben und mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen hatten, Liebe in der Welt zu leben, miteinander gut auszukommen, Herausforderungen zu meistern, den anderen zu finden, sich selbst zu finden.
Und jetzt muss ich mal alle Organisten loben, die sonntags morgens oder auch zu anderen Gottesdienstzeiten da sind, weil ich finde, ich erlebe oft, wenn ich im Gottesdienst sitze, ein fantastisches Vor- und Nachspiel und eine tolle musikalische Begleitung und bin immer wieder fasziniert, was Menschen aus diesen Orgeln herausholen können.
Das ist unglaublich, was die für Musik können. Und es ist manchmal unglaublich, was es auch für Musikerinnen und Musiker gibt, die in den Gemeinden aktiv sind. So, jetzt haben wir sie genau neugierig gemacht. Einfach heiraten, 13. Juni. Und gucken Sie sich um, wo auch immer Sie gerade den Podcast hören, schauen Sie, wo am Sonntag Gottesdienst ist oder am Freitagabend oder unter der Woche und gehen Sie hin, schreiben Sie mit und schicken Sie uns eine E-Mail und sagen Sie uns, was Sie erlebt haben. Wo haben Sie Liebe erlebt? Hat Sie ihn reicher gemacht? Wir sind total neugierig auf das, was sie erfahren an Friede auf Erden.
Und jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen zu Weihnachten erzählen, oder?
Ja, was magst du noch erzählen?
Nein, ich habe gerade überlegt, weil wir ja natürlich auch Weihnachtsgottesdienste in den unterschiedlichsten Formen, da ist ja tatsächlich ganz schön viel los immer. Und da beschäftigen sich viele Menschen mit dem Thema Friede auf Erden. Und wenn ich so über Weihnachten nachdenke, ist es, glaube ich, nicht immer Friede auf Erden in allen Familien, die da so unterwegs sind zusammen.
Also Heiligabend ist das Weihnachten, Heiligabend ist der Tag, wo die meisten Erwartungen sind, die meisten Spannungen, weil alle aufeinander hocken. Dann gibt es die ganzen lebendigen Muster, dann wird gegessen, getrunken, beschenkt und dann kracht es irgendwann, weil der Alltag doch noch da ist. Deswegen ist die Sehnsucht so schön. Friede auf Erden, ein Kind wird geboren, Gott wird Mensch. Braucht nicht viel als das zuzufassen.
Was für eine schöne Weihnachtsbotschaft.
Genau. Frohe Weihnachten alle.